Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Donnerstag, dem 28. November auf Radio Bern. Heute mit diesen Themen. Nur wenige verdienen weniger als 4.000 Franken im Monat. Nationalrat will, dass das so bleibt. Die Große Koalition wird bleiben, falls sie überhaupt anerkannt wird. Einschätzungen zur Mitte-Mitte-Rechtsregierung in Deutschland. Und die deutschen Grünen sehen heute wie Christdemokraten aus. Bissige Worte von der grünen Gründerin Jutta Ditfurth. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Und jetzt zu den Nachrichten von und mit Karin Bachmann.
Die Marathon-Haushaltsdebatte des Grossen Rats ist zu Ende. Die bürgerlichen Fraktionen sind erleichtert, Mitte-Links enttäuscht. Das Budget 2014 rechnet nun mit einem Überschuss von 600.000 Franken. Der Abschluss ist also schwarz. Dafür sieht die Zukunft für einige Berner und Bernerinnen noch schwärzer aus. Schon nächstes Jahr verlieren 47.000 Personen den Anspruch auf die Verbilligung der Krankenkassenprämie. Ab 2014 sollen es 60.000 sein. Das nur ein Punkt des bürgerlich koordinierten Sozialabbaus. BDP, SVP, FDP und EDU nannten sich in einem Zeitungsinserat Beschützer des Sozialbereichs. Doch es waren eben diese Parteien, die keine Gnade kannten. Gespart wird nun definitiv bei der Psychiatrie, den Kirchen, den Schulen und der Baudirektion. Besser weg als vom Regierungsrat vorgesehen, kommen insbesondere die Behinderten- und Spitex-Bereiche. Und besser weg kommen auch die Grossräte und Grossrätinnen selber, denn ihren eigenen Löhnen wollten die bürgerliche Mehrheit nun definitiv erhöhen. Aktensperre Südafrika. Der Bundesrat hält heikle Dokumente aus der Zeit der Apartheid weiterhin unter Verschluss. Kritiker vermuten, dass die Bankenlobby hinter dem Entscheid steckt. Obwohl die Apartheid seit 1994 Geschichte ist, war die dunkle Vergangenheit gestern ein Thema im Ständerat. Der St. Galler SP-Ständerat Paul Rechtsteiner forderte in seiner Interpellation, die Südafrika-Akten im Bundesarchiv zu öffnen. Öffnen, weil der Bundesrat 2003 nach seiner eigentlich liberalen Akteneinsichtspraxis überraschend die Dokumente wieder sperren ließ. In den gesperrten Akten geht es um Kapitalexporte Schweizer Banken nach Südafrika. Sie wurden gesperrt, obwohl es sich unter anderem um Akten handelt, die mehr als 30 Jahre alt sind. Laut dem Archivierungsgesetz sollten die Südafrika-Akten also frei zugänglich sein. Doch der Bundesrat will sie trotzdem geheim halten. Dies geschehe klar auf Druck der Schweizer Banken, so der Historiker Peter Hug in einem Bericht der Zeitung Der Bund. Er weist ebenfalls auf Verstrickungen des Bankenplatzes mit der Direktion des zuständigen Finanzdepartements hin. Doch dort antwortet man wie folgt: Wir kommentieren keine ewig gestrigen Verschwörungstheorien. Und noch nach Italien. Der Cavaliere fliegt aus dem Senat. Silvio Berlusconi hat gestern sein letztes öffentliches Amt verloren. Eine Mehrheit der Senatoren und Senatorinnen stimmte diesen Mittwoch in Rom dafür, dem rechtskräftig verurteilten Steuerbetrüger und skandalumwitterten Milliardär sein Amt zu entziehen. Der frühere Regierungschef Italiens erleidet somit den Tiefpunkt seiner fast 20-jährigen Politkarriere. Doch der 77-Jährige gibt sich trotzig und will außerhalb des Parlaments Politik machen. Zum Wetter. Morgen Freitag hängt die meiste Zeit eine schwere Nebeldecke über Bern. Diese könnte sich im Verlauf des Nachmittags aber auflösen. Geschieht dies, wird in Bern ein Meer von Sonnenstrahlen tauchen. Denn Wolken gibt es nämlich keine in Aussicht. Die Temperaturen steigen auch morgen nicht über 1 Grad. Das Wochenende wird weiß, der Samstag zeigt sich bedeckt mit Temperaturen um die 0-Grad-Grenze. Der Sonntag wird noch kälter, dafür ziemlich sonnig.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Taxifahrerin 3.100 Franken, Coiffeur 3.300 Franken, Flugbegleiter 3.600 Franken, Lohn pro Monat. Das sind Beispiele von Tieflohnempfängern und Empfängerinnen in der Schweiz. Gestern standen gewerkschaftliche Aktivisten und Aktivistinnen mit Schildern mit eben diesen Beispielen auf dem Bundesplatz. Sie wollten mit dieser Aktion aufmerksam auf die Mindestlohninitiative machen. Mindestens 4.000 Franken pro Monat oder 22 Franken pro Stunde sollen alle Menschen in der Schweiz verdienen. Das ist die Forderung der Initiative. In einem halben Jahr wird darüber abgestimmt. Heute hat auch der Nationalrat darüber diskutiert. Zu einer Entscheidung ist er noch nicht gekommen. Es ist aber klar, dass sich der von der Wirtschaftslobby dominierte Nationalrat dagegen entscheiden wird. Die Mindestlohninitiative wird es also schwer haben. Ähnlich wie bei der 1:12-Initiative droht ihr, trotz vielen Sympathien in der Bevölkerung, der Absturz an der Urne. Ich wollte von Pepo Hofstetter von der Gewerkschaft Unia wissen, habt ihr Angst, dass das Gleiche passiert wie bei 1:12 und beginnt ihr deshalb jetzt schon mit der Abstimmungspropaganda?
Wir möchten eigentlich, dass das Thema weiterhin auf dem Tapet bleibt. Wir haben eigentlich schon vor den Sommerferien in einigen Regionen Mindestlohnaktionen durchgeführt. Jetzt im Herbst stand vor allem die 1:12-Initiative im Vordergrund und wir möchten jetzt gerade anschließen und diese Debatte im Parlament nutzen für Aktionen. Die eigentliche Kampagne, die beginnt dann aber erst im nächsten Jahr.
Die 1:12-Initiative hat es schwer beim Volk, auch wenn jede Person, die man auf der Straße ansprechen würde, sagen würde, ja, das unterstütze ich sofort. Dann an der Urne stimmten doch ganz viele dagegen. Wie denken Sie, können Sie jetzt die Schweizerinnen und Schweizer von der Mindestlohninitiative überzeugen?
Ich denke, die 1:12-Initiative und die Mindestlohninitiative haben gemeinsam, dass es um die Verteilung geht, um gerechte Löhne, aber Inhalte sind sie doch sehr verschieden. Die 1:12-Initiative, die betraf ja die größten Abzocker, die Managerlöhne. Hier wollte man eine Schwelle setzen, man wollte hier quasi eine obere Grenze setzen. Bei der Mindestlohninitiative geht es aber darum, dass die über 300.000 Leute, die heute weniger als 22 Franken pro Stunde oder 4.000 Franken pro Monat verdienen, dass die einen anständigen Lohn kriegen. Und wir sind eigentlich zuversichtlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung damit einverstanden ist.
Ein gutes Argument für die Mindestlohninitiative ist auch die Tatsache, dass in vielen Ländern solche Mindestlöhne gelten. In der Schweiz gibt es das bis jetzt nicht. Ein Argument dagegen aber könnte die Höhe sein. In Deutschland wurde jetzt gerade eine große Koalition besiegelt. Da spricht man von 8,50 Euro, also etwas mehr als 10 Franken pro Stunde. Sie möchten 22 Franken pro Stunde, also gut das Doppelte. Wie argumentieren Sie diesen Betrag?
Ja, es ist klar, dass man auf den ersten Blick tönt, also, oder sieht das etwas übertrieben aus, dass wir jetzt in der Schweiz 22 Franken wollen und in Deutschland wird über 8,50 Euro diskutiert. Aber ich glaube, man muss auch den Zusammenhang sehen oder das Lohnniveau insgesamt hier in der Schweiz und das Lohnniveau insgesamt in Deutschland. Und in Deutschland ist es so, dass von einem Mindestlohn von 8,50 Euro fast die Hälfte der Arbeitnehmenden profitieren würden direkt, also deren Löhne würden erhöht werden. In der Schweiz betrifft es aber 9% also Lohnabhängigen. Also man sieht hier, das Lohnniveau generell ist schon sehr hoch und es gibt eigentlich nur ganz wenige oder fast niemanden hier, der nicht einräumt, dass eigentlich 4.000 Franken ein angemessener Lohn für die Kosten auch in der Schweiz sind. Man sieht das jetzt zum Beispiel bei den Discountern wie Lidl oder Aldi, wenn sogar die finden, 4.000 Franken ist eigentlich schon okay und so, dann müsste es eigentlich für alle möglich sein.
Das sagt Pepo Hofstetter von der Gewerkschaft Unia. Die Volksabstimmung zur Mindestlohninitiative findet voraussichtlich nächsten Frühling statt.
95,6. Rabe Info.
Mindestlöhne sind auch ein Thema in Deutschland. 5 Wochen lang haben die Verhandlungen gedauert. Herausgekommen ist in etwa das, was schon vor 5 Wochen prophezeit wurde. Angela Merkel von der CDU bleibt Bundeskanzlerin. Deutschland soll in Zukunft von der CDU, der CSU und neu von der SPD regiert werden. Zum 3. Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte haben sie sich zu einer großen Koalition durchgerungen. Das erstaunt wenig. Zwar gelten die christlich-demokratischen Parteien CDU und CSU als rechts und die sozialdemokratische SPD als links, aber genauer betrachtet sind sowohl die SPD als auch die CDU eigentlich 2 Mitte-Parteien, mindestens was die Parteispitze betrifft. Ich habe mit dem Rabe-Sendungsmacher, Politexperten und Zukunftsforscher Roger Spindler gesprochen und ihn gefragt, warum ist es noch nicht 100% sicher, dass diese große Koalition denn auch tatsächlich kommt.
Im Moment haben sich eigentlich nur Anführungs- und Schlusszeichen die Parteispitzen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt. Jetzt kommt die Basisabstimmung bei der SPD und die wird in den nächsten 14 Tagen stattfinden. Und dann wird sich zeigen, kommt es wirklich zu einer Neuauflage der Großen Koalition oder... Das würde bedeuten, am 6. Januar würde die CDU-CSU-Fraktion wieder Koalitionsverhandlungen mit den Grünen starten.
Und wenn das zu nichts führt, käme es zu Neuwahlen. Der nun veröffentlichte Koalitionsvertrag ist fast 200 Seiten lang. Der Titel heißt Deutschlands Zukunft gestalten. Darin steht unter anderem, dass Deutschland einen Mindestlohn erhält. 8,50 Euro pro Stunde soll dann mindestens bezahlt werden. Es soll weder neue Steuern noch neue Schulden geben. Und Ausländer und Ausländerinnen sollen in Zukunft eine Maut zahlen. Das ist eine Art Autobahnvignette. Viele Überraschungen gibt es nicht. Für Politkenner Roger Spindler ist höchstens erstaunlich, dass die einst linke SPD ziemlich viele Wahlversprechen fallen gelassen hat.
Auf Twitter haben wir so eine spannende Grafik gefunden. Die SPD verrät ihre Wahlversprechen. Was wurde nicht geliefert? Oder nicht geliefert wurde die Steuergerechtigkeit, nicht geliefert wurde die Bürgerinnen- und Bürgerversicherung für Pflege und Gesundheit, das Betreuungsgeld, die Adoptionsrecht für homosexuelle Partnerschaften und so weiter und so fort. Und da fragt man sich, wo ist denn noch ein grüner Punkt? Und das ist schlussendlich bei der Frauenquote in Aufsichtsräten. Auf der einen Seite und der schon erwähnte 8,50 Euro Mindestlohn und die doppelte Staatsbürgerschaft. Also eigentlich Zukunft für Deutschland schön gebunden, aber was ist wirklich drin?
Es fehlen die großen Visionen, insbesondere auch, wie es mit Europa und dem Euro weitergehen soll. Schon 2-mal in der Geschichte gab es in der Bundesrepublik Deutschland eine große Koalition, das heißt eine Regierung, in der die größten Parteien vertreten waren. Ende der 60er Jahre war es so, damals war Willy Brandt Vizekanzler und startete seine Erfolgskarriere. Und die erste Regierung von Angela Merkel vor 8 Jahren war ebenfalls so zusammengesetzt. Ausgesprochen rechts politisiert nach wie vor die bayerische CSU. Böse Zungen sagen, die 2 anderen Koalitionspartner seien kaum noch voneinander zu unterscheiden. Die SPD sei keine wirklich linke Partei mehr und die CDU sei eine sozialdemokratische Partei geworden.
Ich denke, es ist bis zu einem gewissen Grade, auch das habe ich in den letzten Wochen, als ich in Deutschland unterwegs bin, herausgehört, es ist eigentlich der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, so sagen wir der breiten Masse, die sich wünscht, jawohl, wir wollen Angela Merkel als Kanzlerin, wir wollen nicht unbedingt die CDU, aber wir wollen Angela Merkel und uns ist es noch ein Anliegen, irgendwo diese andere Seite zu haben. Aber was du absolut gesagt hast, SPD ist keine linke Partei. Weil die linke Partei, das ist die PDS und das sind bis zu einem gewissen Grad die Grünen. Die SPD ist eigentlich eine Mitte-Partei mit rotem Anstrich.
Wer in der Regierung sitzen wird, ist noch unklar. Gesetzt sind Angela Merkel als Bundeskanzlerin und Finanzminister Wolfgang Schäuble. Mit großer Sicherheit wird der Sozialdemokrat Sigmar Gabriel Vizekanzler. Für Zukunftsforscher und Politkenner Roger Spindler stehen die Chancen gut, dass diese große Koalition bis zu den nächsten Wahlen in 4 Jahren überleben wird. Gesetzt der Fall natürlich, die Parteibasis der SPD sagt jetzt auch Ja zu dieser Koalition.
Wenn ich einfach so das politische Profil oder die Art und Weise, wie Bundeskanzlerin Merkel eine Koalition führt oder ihr Team führt, glaube ich, dass sie alles dran setzen wird, dass diese große Koalition 4 Jahre Bestand haben wird. Für die SPD steht extrem viel auf dem Spiel, weil sie gehen in die Startlöcher für die nächsten Bundestagswahlen. Und wenn er wirklich Vizekanzler wird, Gabriel, dann wird er der neue Kanzlerkandidat der SPD sein und der wird sich hüten davor, um diese Koalition platzen zu lassen.
So die Einschätzungen von Roger Spindler, Rabe-Sendungsmacher, Politkenner und Zukunftsforscher.
Rabe Info 95,6.
Wie wir soeben gehört haben, wird Deutschland wahrscheinlich in Zukunft wieder von einer großen Koalition regiert. Kommt die Regierung aus SPD und CDU/CSU nicht zustande, müsste die CDU/CSU noch einmal mit den Grünen verhandeln, um eine Mehrheit zu finden. Theoretisch wäre auch eine rot-rot-grüne Koalition möglich zwischen SPD, Grünen und Linken. Die Grünen haben schon einmal regiert, gemeinsam mit der SPD vor gut 10 Jahren. Nicht alle Grünen waren jedoch über die Entwicklung ihrer Partei zufrieden. So zum Beispiel Jutta Ditfurth, Mitbegründerin der Grünen. Sie verließ die Partei vor gut 20 Jahren. Die Publizistin ist aber immer noch aktiv in der Politik. Roger Spindler hat sie auf seiner Deutschlandreise getroffen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Rechtsaußenpartei Alternative für Deutschland es fast ins Parlament geschafft hatte, wollte er von ihr wissen, findet in Deutschland ein schleichender Rechtsrutsch statt?
Deutschland bewegt sich nach rechts und zwar nicht nur, weil man das an irgendwelchen Prozenten oder dem Alternative für Deutschland, also dieser neuen alldeutschen völkischen Partei, an deren Ergebnissen ablesen kann, sondern weil es in Deutschland eine überbordende Mentalität oder Entwicklung hin zu einer Mentalität gibt, die heißt, lasst uns mit jedwedigen Änderungen in Ruhe, wir wollen über Kritisches nicht nachdenken, wir sind zufrieden damit, dass die Verbrechen deutscher Firmen ausgelagert sind und uns nicht betreffen, sondern anderswo stattfinden. Wir wissen eigentlich, dass wir davon profitieren, von dem, was Deutschland in der Welt macht. Lasst uns deswegen damit in Ruhe, wir wollen darüber nicht viel wissen. Und solange wir nicht abstürzen, sozial und ökonomisch, also nicht wirklich Opfer dieser Krise werden, sondern im Vergleich in Europa doch noch besser dastehen als die Griechen, sind wir eigentlich ganz zufrieden. Aber wir wollen den Kopf doch lieber in den Sand stecken. Und das sind in Deutschland natürlich auch anderswo immer Zeiten, in denen rechte Strategen große Erfolge haben. Und die andere Seite der Geschichte ist dann eben, dass in solchen Zeiten hinein platziert ein neuer Historikerstreit, wie über das Buch von Christopher Clark, ein englischer Historiker. Das Buch heißt Die Schlafwandler. Und das ist ein Buch, was in England vermarktet wird als Buch, was große neue Recherchen zeigt über die Mentalitäten der Eliten in den Großmächten Europas vor Beginn des Ersten Weltkriegs. In Deutschland wird dieses Buch zielgerichtet vermarktet mit dem Versprechen, Deutschland war doch nicht so schuld am Ersten Weltkrieg. Also wir kriegen jetzt eine Umdeutung, eine Umschreibung, die Filme über deutsche Vergangenheit, diese Zweiteiler, unsere Mütter, unsere Väter. Also wir schreiben jetzt den Ersten Weltkrieg um und irgendwann ist der Faschismus wirklich nur noch von Marsmenschen gemacht worden. In Deutschland sagt nie jemand, wir Nazis oder wir Deutschen haben die Juden. Es waren immer die Nazis. Es geht immer von einem weg. Aber ich wüsste, wenn ich jetzt in meinem Dachzimmerchen in Frankfurt, ich träume manchmal, aber ich gucke dann raus, gucke von die Stadt und manchmal möchte ich gerne, dass für 5 Minuten überall da in den Gebäuden rote Lichter angehen, wo sich den Juden geraubte Güter befinden.
Wäre die Stadt rot?
Da wäre die Stadt extrem rot, ja.
Und wenn wir grad,
oder welche Farbe auch immer.
Genau, wenn wir gerade so rot nehmen, ja. Ist das Modell rot-grün für den Moment in Deutschland gescheitert?
SPD und Grüne haben, als sie 1998 bis 2005 an der Regierung waren, die größte Zerstörung des deutschen Sozialstaats durchgesetzt mit Agenda 2010 und Hartz IV, die es in Deutschland seit 1949, seit der Gründung je gegeben hat. Daran brauchte die CDU nur noch anzudocken. Das heißt, ich will sagen, die maßgeblichen großen Parteien in Deutschland sind sich ideologisch und praktisch politisch, bis auf kulturelle Differenzen und geschmäcklerische Fragen und bestimmte ständische Interessen, so gleich, dass mir das gerade scheißegal ist.
Eigentlich kommen Sie ja von diesen Grünen her. Sie waren bei der Gründergeneration der Grünen dabei.
Die Grünen, die es heute gibt, sind eine Partei mit so einer komischen Mischung aus Neo-Biedermeier, extrem verlogen, protestantisch, Jungspießer. Also ich kann, wenn ich so neue, junge Linke, also ich bin ja hier im Stadtparlament und nach jeden Wahlen, wenn dann in der grünen Fraktion ein paar neue, jüngere Leute auftauchen, die sitzen ja auch neben der CDU, weil wir in Frankfurt ja CDU-grüne Stadtregierung haben. Und ich kann die kulturell von den jüngeren CDUlern überhaupt nicht mehr unterscheiden. Es sind die gleichen Klamotten, die gleichen Geschmäcker, die gleichen Sparregelungen, die gleichen Ansichten über den Menschen und die Welt. Das ist nichts anderes als leicht alternativ getöntes neokonservatives Bürgertum. Und die Grünen sind sicher, das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber sie sind der aggressivste Teil des neokonservativen Rollbacks in Deutschland. Weil sie ja immer mit dem Image noch auftreten, es gibt sich erst langsam, wir sind irgendwie alternativ, wir haben so eine spannende Vergangenheit, wir waren mal ganz anders, wir kommen aus der Bewegung. Aber das lässt jetzt nach und jetzt nehmen sie objektiv die Rolle der FDP ein.
Ja. Was ist denn diese Alternative für Deutschland?
Ganz gefährlich. Die sind, also wenn man genauer hinguckt, haben sie nicht nur alles, was Rechte drauf haben, also Frauenfeindlichkeit, massiven Rassismus. Sie verkleiden das alles ein bisschen aus taktischen Gründen. Aber sie haben auch das ganze große deutsche Reich drauf. Also diese ganzen alten Germanenmythen und das Großdeutschland und der Einfluss Deutschlands in Europa.
Diese Alternative von Deutschland, die irgendwo ganz stark wieder auf die großdeutschen Wurzeln zurückgeht.
Das würden Sie natürlich nie sagen. Ja. Sie machen jetzt erstmal, spielen jetzt erstmal rum und tun so, als ob Sie die D-Mark wieder haben wollen. Das ist natürlich glatt gelogen. Niemand mit Verstand, der Wirtschaftsinteressen hat, will aus dem Euro raus, das wissen Sie auch. Aber Sie wollen natürlich dann, dass die anderen, die Ärmeren rausgehen. Und dann machen Sie Plakate, damit Ihnen der Rassismus und die soziale Verächtlichkeit nicht so offen nachgewiesen werden kann. Machen Sie dann Plakate, wo als erster Satz steht, die Griechen leiden. Der zweite Satz ist dann, und die Deutschen zahlen. Da fragt man sich, wozu zahlen die Deutschen, dass die Griechen leiden? Oder wollen sie jetzt tatsächlich griechischen Menschen Geld geben, weil man vorher ihr Land kaputt gemacht hat? Nein, da sind kluge Strategen dabei, in dem sind klug, dass sie wissen, dass sie mit bestimmten Positionen nicht offen raus dürfen. Aber sie sind schlimmer als Sarrazin und sie haben geschlossenere Konzepte für völkisches, rechtskonservatives bis rechtsextremes Denken.
Das sagt die Mitbegründerin und ehemalige Spitzenpolitikerin der Grünen, Jutta Dittfurt. Roger Spindler hat sie für uns interviewt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 28. November auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über die Zukunft des Reitschule-Monatsmagazins Megafon. Beigetragen zu dieser Sendung haben Karin Bachmann und Roger Spindler. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Morgen begrüßt mich dort Karin Bachmann hier im Info. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.